Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Fußball.
Am Wochenende geht es wieder los mit der Premier League. Höchste Zeit für uns hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de auf den Liverpool FC zu schauen, auf das, was in der Preseason zuletzt in Deutschland passiert ist. Aus Liverpooler Sicht war das ja unheimlich erfolgreich, aus Sicht von deutschen Fußballvereinen, Hertha BSC und Bayern München zum Beispiel, eigentlich eher nicht so. Aber darüber sprechen wir gleich, was diese Siege dann auch für die Saison bedeuten und was ansonsten noch beim FC Liverpool oder beim Liverpool FC, um genau zu sein, dann demnächst noch alles so ansteht und wie vor allem auch der Saisonstart verlaufen könnte. Dazu begrüße ich hier bei uns in der Sendung zunächst den André Völkel von den Berlin Reds. Hallo André.
Guten Morgen, Malte.
Ja, guten Morgen ist sehr gut, aber du hast gemerkt, ich habe mich noch verbessert mit Liverpool FC.
Ja, hast du.
Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Und der andere Gast von Das ist Anfield, den Lukas Luke Tarnowski. Hallo Luke.
Schönen guten Tag.
Und man hört es an deiner Stimme schon, du sitzt wieder quasi im Buckingham Palace.
Ganz genau, ich habe ganz hohe Decken hier in meinem Palast. Und deswegen ist meine Soundqualität natürlich nicht so gut wie bei euch.
Sir Luke also heute wieder aus seinem Herrenhaus zugeschaltet bei uns hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Ja Jungs, dann lasst uns doch gleich auf die Preseason schauen. Das war zumindest von den Ergebnissen her schon, um im Bild zu bleiben, relativ königlich und eines Palastes würdig. Denn in Berlin bei der Hertha, da wurde mit 3:0 gewonnen und beim Audi Cup in München, da wurden die Bayern mit 3:0 geschlagen gegen Atletico Madrid. Da gab es ein 1:1. Nach 90 Minuten eine 4:5 Niederlage im Elfmeterschießen, die allerdings nicht weiter verwunderlich ist, denn Engländer und Elfmeterschießen, weiß man ja, das funktioniert nicht so gut. Aber ihr beiden wart auch bei den Spielen zugegen, André, und ihr habt auch rund um die Spiele viel erlebt. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
Ja, boy, oi. Ja, man hört es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, ich bin immer noch angeschlagen. Ja, also Berlin war ja also vom Spiel her schon ziemlich unterhaltsam, zumindest für unsere Seite. Hertha war halt noch nicht fit, das hat man ja auch gemerkt. Die sind, ich weiß nicht, ob die zur gleichen Zeit in die Vorsaison gestartet sind oder nicht. Da fehlte definitiv Kondition und Fitness und so weiter. Wir waren dementsprechend schon gut eingespielt, hatten die Hitze in Asien überlebt und dementsprechend ist das Ergebnis dann auch hoch ausgefallen mit ein paar netten Spielzügen. Ja, und ansonsten, jeder, der da war und jeder, der die Videos gesehen hat, der weiß, was Freitag und Samstag alles abging. Also das war schon sehr, sehr krass. Malte, hast du es selber gesehen?
Nee, so genau nicht, aber du könntest es für unsere Hörer nochmal etwas näher erklären. Was bedeutet krass in dem Zusammenhang?
Krass in dem Zusammenhang ist, wir hatten ja die Redman TV Show am Freitag und danach noch die Liverpool Legends und es war im Pub extremst voll. Es wurde nur gesungen. Ich habe selbst heute noch einen Ohrwurm vom Gary Macca Song.
Gary Macca, ja, Gary Macca.
Das war so heftig. Draußen eine riesige Traube. Die Party ging gar nicht so lang, weil da waren auch so ein paar Leute da, die waren, glaube ich, während des Aufbaus schon da, so 4:30 und waren dann zum Einlass, ohne Ticket natürlich, also kamen nicht rein, waren die schon so breit, dass sie einfach nur draußen gelegen haben und dementsprechend, also die Party war schon heftig. Selbst James Pierce ist irgendwann total betrunken, einfach nur noch rausgetorkelt. Das war schon lustig. Ja, und Samstag hatten wir ja eigentlich einen kleinen Marsch geplant. Der ist sowas dann eskaliert, dass wir da mit Polizeieskorte erstmal schön Richtung Rosenthaler Platz und über den Alex und erstmal alles zusammengeschrien haben, was nur geht. Da gibt's auf der Webseite jetzt fast alle, ich glaube doch alle Videos auf der Facebook-Seite von uns. Zu sehen, wir waren geschätzt 500 plus Leute und es blieben, glaube ich, am Pub selber nochmal so 200-300 und ein paar sind auch wieder abgehauen und das war extrem, das war göttlich, einfach mal komplett die ganze Stadt zusammenschreien und die Stadt abreißen.
Aber es ist bei Schreien geblieben, also abreißen, nicht im wörtlichen Sinne.
Nee, das ist schon salopp ausgedrückt für einfach spaßig zusammen trinken, viel singen, viel feiern und einfach einfach froh sein, dass die Reds da sind, dass man in so einer tollen Stadt dann halt auch das feiern kann und so weiter. Ja.
Und dass man eben auch gewonnen hat, Luke, hast du die sportliche Seite des Spiels so gesehen wie André, dass es ja auch die Hertha eben noch nicht im Tritt war?
Ja, zum Teil war die Hertha nicht im Tritt, aber wir waren auch verdammt gut. Also wir haben drei richtig schöne Tore geschossen, die ich eigentlich von Klopp auch so erwarte. Ich hatte ja vorher mir so überlegt, dass Klopp diese Spiele ernst nehmen wird, weil die Saison bald losgeht und er muss ja langsam sich eingrooven, er muss sein Team zusammenstellen, so wie wir es halt dann am Samstag hoffentlich gegen Watford sehen. Er muss langsam in diese Routine reinkommen, weil zu sagen, ja, das ist jetzt eine nette Jubiläumsreise, 125 Jahre Hertha und Liverpool, wir machen da ein schönes Fanfest und spielen da einen lockeren Kick auf dem Platz. Das habe ich nicht erwartet von ihm und genau das kam. Also wir haben das Spiel ernst genommen und wir waren offensichtlich auch fitter, wahrscheinlich auch durch diese Asienreise, die ja auch ein bisschen ernster genommen wurde, wo man dann einen kleinen Erfolg gefeiert hat. Man hat das so mitgenommen irgendwie nach Deutschland. Und ich fand das sehr erfrischend, weil ganz persönlich hatte ich schon ziemlich viele eher maue Erlebnisse mit Liverpool Freundschaftsspielen gehabt. Ich erinnere mich an vor 9 Jahren das Spiel gegen Hertha, wo es dann 0-0 ausgeht. Es gab schon Reisen, wo ich extra nach St. Gallen gefahren bin, um mir dann 0-0 anzugucken. Also das ist alles schon ein bisschen besser. Oder auch mein letztes Freundschaftsspiel in Mainz, wo wir 4-0 verlieren, bei dieser Opel-Werbeveranstaltung. Das war alles nix. Und diesmal hat Klopp diese Vorbereitungsspiele ernst genommen und man hat gesehen, die Jungs spielen sich ein und da groovt man sich einfach in diese ganzen Mechanismen schon langsam ein. Das finde ich halt wichtig, dass man das wirklich nutzt und auch mit einem starken Team spielt, auch wenn es nur vielleicht eine Hälfte ist und dann immer komplett durchwechselt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch gegen Bayern haben ja zahlreiche Leute aus unserem Team dann auf dem Platz gestanden und auch gegen Atletico wechselt der da in der Hälfte, in der Halbzeit fast das halbe Team aus. Deswegen trotz dessen solche Ergebnisse einzufahren, ist wirklich beeindruckend und ich mag das sehr, dass Klopp diese Spiele ernst nimmt.
André, das Spiel gegen Bayern, vor allen Dingen natürlich ein Spiel, was im Mittelpunkt des Interesses aus deutscher Sicht stand und was natürlich auch im Sinne von Jürgen Klopp wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig war, da zu gewinnen. Die Bayern kamen ja auch von der Asienreise. Hatten die genauso ein Hangover wie ihr vielleicht aus Berlin, als ihr dann nach München gefahren seid und da weitergefeiert habt?
Also ich hatte den auf jeden Fall. Ich hatte Sonntag keine Stimme mehr und bin dann irgendwie montags in der Bahn gefahren und immer Leute neben mir sitzen gehabt und dann immer gesagt so, darf ich mal durch? Also jetzt ging gar nichts mehr. Kam dann auch erst Montagabend wieder beim Singen. Aber die Bayern hatten ja das Problem, dass die nicht 2 Spiele in Asien gespielt haben, sondern innerhalb, ich glaube, von 10 Tagen 4 Spiele und das hast du denen halt angemerkt. Hummels sagte, das war, glaube ich, das schrecklichste Bayern-Spiel, was er je miterleben durfte als Bayern-Spieler. Ich glaube, das war halt ein großes Problem. Das hatte Klopp dann auch nochmal angesprochen und das ist ein bisschen aus meiner Sicht Dummheit von Bayern gewesen. Und ich meine, die können halt ganz gerne nach Asien fliegen, wie viele Mannschaften das auch schon in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben. Aber dann muss man da auch mal überlegen, das ist halt auch eine gewisse Vorbereitung. Und die, da kannst du einfach nicht 4 Spiele in 10 Tagen spielen. Mhm. Das geht nicht.
Schon ein bisschen viel und dann müsste man eben auch dann entsprechend ja dem Tribut zollen. Der FC Liverpool, der hat auf jeden Fall stark gespielt, auch bei diesem Cup in München. Nicht der Opel-Werbeveranstaltung, sondern der Audi-Werbeveranstaltung, die ja dann sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei uns gezeigt wird. Gab ja auch ein bisschen Kritik daran, völlig zu Recht, würde ich sagen. Und dann ging es mit den Testspielen ja für den FC, für Liverpool FC weiter gegen Athletic Bilbao. Ja, ich musste mich wieder korrigieren, ich hab's gemerkt. Gegen Athletic Bilbao, da gab's ein 3-1. Erstmal so vom Ergebnis, würde ich mal sagen, dürfte man eigentlich gar nicht meckern. Jürgen Klopp war weite Strecken aber trotzdem nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft und das äußerte sich in einer Aussage am Rande des Spielfelds, die von den Kameras und Mikrofonen mitgeschnitten wurde, die folgendermaßen lautete. Play fucking Football im August. Geil. So zu spielen, das kann man nicht anbieten, sinngemäß hat er gesagt. Luke, was meinte er damit beim Spiel gegen Athletic Bilbao?
Ja, das war sehr, sehr merkwürdig, wenn man überlegt, dass die in der ersten Halbzeit das stärkere Team auf dem Platz stand und wir trotzdem schwächer gespielt haben als später, wenn da die ganzen Youngsters wie Ben Woodburn auf dem Platz stehen. Das war alles sehr, sehr merkwürdig, wenn man überlegt, dass das eigentlich unsere erste Elf war und da nicht so viel zusammenging. Also die ganze Form, die wir irgendwie in Deutschland noch hatten, war auf einmal weg und wir kassieren dann so ein typisches Liverpool-Tor auch. Also da habe ich mich besonders geärgert, weil das so ein kleiner, glaube ich, so ein kleiner Vorgeschmack darauf war, was auch in der Premier League wieder der Fall sein könnte, dass man da so ein Hühnerhaufen in der Abwehr ist und nach vorne gar nicht mehr so viel geht. Also das war eine sehr, sehr durchwachsene Leistung, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich habe eigentlich schon schwarz gesehen. Ich dachte, Athletic Bilbao wird uns dann überrollen in der nächsten Halbzeit, aber die waren dann doch nicht gewappnet gegen unsere Traumtore von Ben Woodburn. Und wer hat nochmal das zweite gemacht? Hilf mir.
In der zweiten Halbzeit?
Solanke, oder?
Ja.
Genau. Also das waren wirklich fein ausgespielte Tore. Da war die Welt wieder so ein bisschen in Ordnung für uns. Aber generell hat man leider wieder so ein paar Schwachstellen gesehen, die eigentlich ausgemerzt werden sollten. Also so 3 Wochen vor Ende der Transferperiode könnte man langsam anfangen, den Kader ein bisschen zu verstärken. Und man hat ja auch gemerkt, dass Klopp in jedem Testspiel unzufrieden war, was ich so als ultimative Demütigung erachte gegenüber Bayern, wenn man da 3-0 verliert und er sagt, ja, eigentlich haben wir nicht so viel richtig gemacht, da geht noch mehr. Also das habe ich meiner Bayern-Kollegin auf Arbeit ordentlich aufs Brot geschmiert, dass wir sogar mit einem 3-0 noch unzufrieden sind. Also er ist da jetzt gerade besonders picky und stellt dann auch die Fehler dann nochmal heraus. Und warum er da so aggressiv auf der Seitenlinie bei einem Testspiel steht und rumschreit, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil im Endeffekt geht's ja um nichts. Das war ja auch wieder nur eine Werbeveranstaltung, diesmal in Dublin. Also klar war das jetzt alles nicht ideal in der ersten Halbzeit, aber solange man dann am Ende es dann doch noch zu einem 3-1 macht, ist eigentlich die Welt für mich in Ordnung.
André, wo hast du die Fehler bei Liverpool gesehen? Was ist noch zu tun in diesen letzten Tagen vor dem Saisonstart?
Hartes Training.
Gras fressen.
Bitte? Was?
Gras fressen, die deutschen Tugenden rausholen.
Ja, ja, genau, Bier trinken. Was mich eher verwundert hat, ist, dass du von Spielern, von denen du es vielleicht gar nicht erwartet hast oder noch nicht erwartet hast, grandiose Leistungen bekommen hast. Ich habe es weder von Kent erwartet noch von Solanke. Dann hast du auf einmal Woodburn, der auf einer anderen Position spielt und da auch Tore schießt. Salah ist ja irgendwie dann auch schon direkt im Team angekommen. Stattdessen verletzt sich Lallana, ist überhaupt nicht fit. Und dann hast du halt eben Moreno zum Beispiel, der irgendwie 3 Vorlagen gibt beim Bayern-Spiel. Und Grujic, der irgendwie auch die ganzen Buden reinhaut, die der eigentlich die Position einnimmt beim Angriff, die meistens Gerrard hatte oder die ich eigentlich gerne von Henderson oder Can halt sehe, nämlich ein bisschen weiter raus aus dem Elfmeterraum und dann wirklich den zweiten Ball abfangen und einfach mal draufhalten. Das hat mich dann auch eher überrascht. Aber ich kann das noch gar nicht sagen, weil das wissen wir ja auch von den letzten Saisons oder zumindest von der letzten Saison war das so, dass dann nochmal dieser richtige Schub zum ersten Spiel kommen könnte. Mhm. So und darauf setze ich jetzt eigentlich. Ich gehe da ein bisschen entspannter mit dieser ganzen Situation um, weil ich auch sagen muss, dass diese ganze fußballfreie Zeit, in der nur Transfergerüchte und diese Halbexperten auf sozialen Medien kundtun, was wer gehen soll, wer kommen soll oder muss oder was auch immer, da kriegst du einfach Kopfschmerzen bei. Da will ich einfach, ich will jetzt einfach Fußball sehen und sagen, okay, hat er dann vielleicht doch einen Spieler zu wenig gekauft. Also, weißt du, das ist wie bei Lovren damals, haben wir den gekauft, galt als einer der besten Abwehrspieler und er braucht halt bei uns Zeit. Das habe ich ja schon mal in einem Podcast gesagt. Du weißt es doch auch alles nicht, wenn da jetzt noch ein Van Dijk kommt demnächst oder wer auch immer. Wir wissen ja auch noch nicht, wer geht. Also, da gibt's ja auch so ein paar Gerüchte. Man kann es nicht wissen. Deswegen, ich will die einfach auf dem Platz sehen bei der Premier League, dann haben wir Hoffenheim direkt danach und dann kann man so sagen, okay, hat funktioniert, könnte funktionieren oder ja, wird eine harte Saison.
Aber es gibt natürlich ein paar Learnings, wenn ich da gleich reingrätschen darf, die man in den letzten Jahren gesehen hat, dass unser Kader eigentlich ein bisschen zu dünn bestückt ist. Und man hat ja gemerkt, wie sich die Laune der Liverpool-Fans schlagartig geändert hat, als auf einmal Adam Lallana, also einer, der perfekt ins Klopp-System passt, auf einmal ausfällt und wir dann doch ein bisschen Panik schieben. Weil einen Lallana kannst du im Mittelfeld aufstellen, den kannst du auf den Flügeln aufstellen, der ist immer da, der gibt immer alles. Und plötzlich fehlt dir so ein Allrounder. Und andererseits gibt es diese ganzen Gerüchte, ob man da jetzt empfänglich ist oder nicht. Fakt ist, man wird bombardiert von Meldungen à la Coutinho zu Barca ist fix. Ja, das habe ich jetzt schon irgendwie dreimal auf Sky Sport Facebook-Seiten gelesen. Gleichzeitig gibt es ganz viele Berichte, dass da überhaupt nichts dran ist. Man weiß nicht, was man glauben soll. Und plötzlich wird unser Mittelfeld immer dünner. Und da kann ich schon verstehen, dass man ein bisschen hibbelig wird und sich fragt, ja schön, jetzt am Samstag geht's los und wir freuen uns alle, aber wenn nach 2 Monaten wieder ersichtlich wird, dass wir schlecht eingekauft haben, dann ist die Panik berechtigt. Und momentan sieht's nicht ganz so rund aus für uns. Wir haben natürlich dann noch diese Dauerbaustelle Van Dijk. Kommt er oder kommt er nicht? Ich bin immer noch der Meinung, dass das gut ausgeht für uns, dass er sich nicht anders entscheidet und plötzlich doch zu Chelsea geht. Aber dieses Mittelfeldthema, dadurch, dass Keita dann doch irgendwie zu teuer war und man sich doch, dass man da doch Abstand nimmt von solchen Transfers in der Größenordnung von 90 Millionen, das ist schon ein bisschen ja beängstigend, einfach nur deswegen, weil die Champions League eventuell ansteht. Ich bin immer noch ein Fan davon zu sagen, wir sind noch nicht in der Champions League, wir haben noch 2 Spiele gegen Hoffenheim. Aber wenn diese Champions League dann kommt, dann ist das eine Mehrbelastung. Wir haben in der letzten Saison gesehen, wie wir mit diesem Kader auskommen, dass wir dann gegen März, April eine viel zu schwache Bank haben, wenn dann ein paar Leute ausfallen. Und da muss eigentlich was kommen. Wir haben sau viel Geld. Klopp und FSG sitzen auf einem riesigen Haufen Geld und wir geben ihn nicht aus. Und das kann man schon ein bisschen kritisch beäugen gerade.
Ja, und wofür Lukas, dieses Geld ausgegeben werden muss, das könnten wir ja gleich nochmal besprechen hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. André, schuldige, dass ich dich abwürge, aber merk dir dein Argument. Bis gleich dran nach einer kurzen Pause. Wir haben ja auch noch andere Sendungen hier bei uns auf meinsportradio.de, die auf jeden Fall beworben werden müssen. Und das machen wir jetzt, denn zum Beispiel Tennis jede Woche, große Nummer bei uns hier. Die Kollegen von Chip in Charge arbeiten das Geschehen auf den Touren dieser Welt auf und da solltet ihr auf jeden Fall reinhören und gleich sind wir zurück hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Skauserfunk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und den beiden Gästen mit André Völkel und mit Luke Tarnowski von Das ist Anfield. Und André Völkel, der kommt von den Berlin Reds, aber das wisst ihr ja als eifrige Hörer des Skauserfunks und auch von meinsportradio.de. Und wir sind eben ausgestiegen im ersten Teil bei der Frage nach den Baustellen. Wo müsste denn das viele Geld, auf dem Jürgen Klopp sitzt, am besten investiert werden? Luke Tarnowski von Das ist Anfield, der hatte eben schon so ein bisschen angedeutet, dass auf jeden Fall was noch passieren müsste, um auch in der Champions League dann mithalten zu können. Und eben setzte der André gerade an, wollte eine Replik starten. André, ich hatte dich eben unterbrochen, jetzt darfst du.
Gerne. Thema Keita. Ich glaube nicht nur, dass der zu teuer war, sondern dass Leipzig da auch einfach einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, Leute, so ist es nicht. Wir sind Freunde davon, Verträge einzuhalten. Und lieber Keita, du hältst jetzt mal den Vertrag ein. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist bei den ganzen Transferspekulationen und den ganzen Gerüchten und so weiter. Es wird natürlich immer sehr, sehr viel von den Clubs selber oder beziehungsweise auch von den kaufenden Clubs gestreut. Also da gibt's wenn man sich da so ein bisschen in das Thema reinliest, da gibt es halt immer wieder die Lieblingsjournalisten, die dann die Info schnell bekommen und die hauen die dann raus und dann wird da so ein bisschen Unruhe geschaffen. Und das ist jetzt auch, denke ich mal, der Fall bei Coutinho. Das war vorher der Fall bei Van Dijk und bei Keita teilweise auch. Und das war ja auch bei ganz vielen anderen Transfers. Und da haben ja auch die Spielerberater ganz, ganz großen Anteil dran, weil sie da auch im Prinzip Preise hochtreiben, beziehungsweise Transfers auch schneller abwickeln können. Also wenn Club A von Club B einen Spieler kaufen will, aber sich noch so ein bisschen zögert, dann sagt der Spielerberater einfach, ja, hier, Club C will übrigens kaufen, sagt das einem Journalisten und dann kriegt Club A halt eben Panik und sagt, ja, kommt sofort hier und so, ne? Also das dürfen wir als alles nicht vergessen. Da steigt man nicht hinter. Und selbst die Journalisten, die ich kenne, die da sehr, sehr gut im Thema sind, sagen auch manchmal so, das ist einfach nur noch absolut verrückt und du musst da tausendmal zwischen den Zeilen lesen, bis dann irgendwann mal so eine halboffizielle Info kommt und dann kann man schon mal mit Sicherheit sagen, okay, da kommt jetzt jemand, da kommt jetzt jemand nicht, das ist auch wirklich passiert. Und naja, und dann haben wir halt einfach den Punkt, brauchen wir wirklich noch jemanden? Klar, man kann immer Spieler gebrauchen. Auf der anderen Seite bin ich aber gerade auch sehr glücklich, dass wir wenig neu gekauft haben, viele Junge mit reingeholt haben, die extrem gut gespielt haben und sich bewiesen haben. Ne? Alexander Arnold zum Beispiel, Kent Woodburn, die hoffentlich nicht nach Hannover gehen, um direkt mal das Gerücht, was aufgekeimt ist, anzusprechen. Grujic, der hoffentlich nicht wieder einen vor den Kopf kriegt oder Oberschenkel. Gomez, Robertson, der auch für mich eine sehr, sehr gute Figur macht. Ja, und ich hoffe auch, dass Ings bleibt. Naja, und dann ist halt einfach die Frage, schafft Klopp es, die Spieler auch auf anderen Positionen einzusetzen oder vielleicht das System noch öfter zu verändern? Das ist ja ein großer Kritikpunkt der letzten Saison gewesen. Also ich bin da bisher, verfalle ich da, wie gesagt, noch nicht in Panik.
Jürgen Klopp wurde ja auch gefragt, was denn noch mit in Sachen Neuzugängen zu erwarten ist. Hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bilbao wurde er unter anderem gefragt, mal wieder. Und da hat er Folgendes gesagt. Das dauert jetzt etwas länger, er hat ein bisschen weiter ausgeholt.
We have always said until the 31st of August we run through the world with open eyes, so that's clear. But that's not we decide about alone about these things, not the club, not we. We have to. It's all about other clubs and our situation. I thought today or this preseason brought us new players. If you want, Alberto Moreno is 100% back, which is very nice after a really difficult year. He's back. Andrew Robertson shows all the skills. He has, of course, still to adapt. He's not too long in to do our kind of football, but you can already see what a threat he can be offensively. That means Milly is free for midfield, so we have, without being on the transfer market, we have a new midfield player, which is nice. Dom Solanke, I think before the season everybody thought maybe he's a pure addition, maybe he is this because he has time, but he already showed also that he's ready for some adult football. Ryan Kent. I know him meanwhile 1.5 years, and last year he developed unbelievable, and this preseason is completely different to last preseason. He showed really up, it's nice. So we have, without taking too much money for these players, because they were pretty much already ours, or not the highest transfer fee, we have additions in the squad, so that's good.
Also das ist ja mehr so ein bisschen Shoppen im eigenen Kleiderschrank, Luke, was Jürgen Klopp da gesagt hat. Das ist im Grunde auch das, was André als These vertreten hat. Man hat ja welche, die auch nachkommen, und man hat welche, die man auch anders einsetzen kann als bisher. Reicht das nicht aus?
Man weiß halt nicht genau, was hinter diesen Aussagen dahinter steckt. Ob er jetzt langsam merkt, die Ziele, die man sich gesetzt hat, die Spiele, die man anvisiert hat, die bekommt man nicht. Und jetzt muss man die Fans vielleicht ein bisschen bei Laune halten und sagen, ey, gebt euch mal zufrieden mit den Spielern, die wir haben. Also das ist meine Interpretation, dass er auch nicht ganz zufrieden ist. Weil, sind wir mal ehrlich, natürlich ist es schön, mit jungen Spielern Erfolg zu haben, aber wenn wir dann im Winter irgendwann gegen Manchester United auswärts spielen, dann möchte ich eigentlich keinen Sturm mit Ben Woodburn und Dom Solanke sehen, sondern da will ich die erste Elf, eine gestärkte Elf haben und auf dem Fundament, das wir in den letzten 2 Jahren geschaffen haben. Und die jungen Spieler können natürlich mal punktuell helfen und mal bei einer Verletzungen aushelfen, bei einem 2-0 reinkommen, bei einem Rückburn für 20 Minuten die Chance zu geben, was zu zeigen. Ich glaube aber nicht, dass man sich darauf ausruhen kann, dass wir eine gute Jugendarbeit leisten, weil man sieht, leider ist es in diesem Milliardengeschäft Premier League gerade nicht genug, ein paar promising Youngsters zu haben, sondern man muss einen festen Kern haben und man muss dann noch darüber hinaus 3, 4, 5 Leute haben, die man einsetzen kann, wo man nicht sofort denkt, oh mein Gott, jetzt spielt Trent Alexander-Arnold zusammen mit Joe Gomez irgendwie in der Innenverteidigung oder sowas. Also das darauf darf man sich nicht ausruhen, finde ich.
André, kannst gerne nochmal erwidern.
Ja, finde ich scheiße, die Ansicht. Da bin ich ganz ehrlich, Lukas. Aber das finde ich aber auch immer ganz interessant bei dir, so weil du einfach, du hast halt eine sehr interessante Meinung, die sich auch von meiner oftmals unterscheidet. Das macht es halt interessant, die Gespräche mit dir. Mir ist es vollkommen... Bitte?
Vielen Dank.
genau. Ich sehe schon so Samstag im Pub so, du sitzt am besten im anderen Raum, okay?
Ey, ich wünsche den Jungs echt alles Gute, aber man muss halt auf die letzten Jahre zurückblicken und ja, wir hatten immer wieder ein paar Jungspieler, von denen wir sehr viel gehalten haben und dann am Ende ziehen die dann doch weiter. Also ich glaube schon, dass es diesmal anders ist, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube schon, dass Trent und Ben Woodburn irgendwie große Talente sind, aber man will keinen 17-Jährigen in einem Topspiel aufstellen und die ganze Verantwortung auf seine Schultern legen.
Ich will die Jungen auch da haben und ich will dann die Jungen haben, wie sie den fetten eingesessenen Leuten da irgendwie mal zeigen, wie man einen Ball abnimmt oder ein Tor schießt. Mir ist das sowas von egal, wer da auf dem Platz steht. Ich will einfach nur, das sage ich auch immer, wenn du im Pub sitzt mit den Leuten und dann sehen die dir aufstehen und dann so, oh mein Gott, da denke ich mir so, Leute, ohne Scheiß, der Spirit auf dem Platz ist das Wichtige. Es ist mittlerweile aus meiner Sicht scheißegal, ob dann 100 Millionen Spieler oder 1 Million Spieler steht. Wenn der 1 Million Spieler einen guten Tag hat, dann zieht er die 100 Millionen Spieler ab. So, und das haben wir in der letzten Saison auch oft schon gesehen. Und Klopp ist einer dieser Trainer, der es schafft, diese Leistung aus den Spielern auch rauszuholen. Und da kannst du auch einen Sturridge hinstellen und denken, so, der haut jetzt 3 Buden rein und der verballert einfach alles. Der hat auch mal einen schlechten Tag. Von daher, mir ist es erstmal vollkommen egal. Ich stehe dann hinter der Mannschaft, warte auf den Spirit, den ich da fühle von der Mannschaft auf dem Platz und dann wird man sehen, was passiert. So, und das Wichtigste ist für mich, dass die Jungs kämpfen und dass die einfach mal zeigen, so auch die Jungen die Möglichkeit haben zu zeigen, so gegen United, Everton oder selbst wenn es nur Huddersfield ist oder so, was halt einfach Sache ist. So, und ja, das kann dann halt ein Solanke machen, wenn er 20, 25 Tore die Saison schießt, dann ist er halt für mich der erste Stürmer. Und dann kommt Sturridge halt eben erst später rein und hat trotzdem noch seine Chance und trifft wahrscheinlich trotzdem 10, 15 Mal oder so. Weißt du ja nicht. Ne? Oder Origi letzte Saison irgendwie auch, zwischendurch totale Scheiße. Und dann haut er trotzdem irgendwie 11, 12 Buden rein. Geil, warum nicht?
Also,
ist doch okay.
Mal gucken, ob das Shoppen im eigenen Kleiderschrank dann auch dahingehend Erfolg hat. Was machen wir denn mit Mamadou Sakho, Luke? Wird ja umworben, ist bei Klopp ja nicht so gern gesehen. Der Name fiel zum Beispiel vorhin in der Aufzählung auch nicht. Was wird aus ihm?
Weg mit dem Schwein. Ich bin echt total radikal
Vorsicht,
bei dieser
Vorsicht.
Angelegenheit. Er hat mir das Herz gebrochen. Ich war lange, lange Mamadou Sakho-Fan. Hab regelmäßig Mamadou Sakho-Fangesänge angestimmt. Aber was er sich da erlaubt hat beim letzten Spiel in Anfield als Spieler von Crystal Palace, ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung ein bisschen alleine da, habe ich das Gefühl. Er hat halt ein Tänzchen mit Christian Benteke an der Seitenlinie gemacht. Als offiziell als Spieler von Liverpool FC. Also er bekommt ja noch das Gehalt von irgendwie uns überwiesen und er ist ja zurückgekehrt. Und zu feiern, dass irgendwie sein neuer Club erfolgreich ist, ist ja eine Sache, aber du brauchst in Anfield keine Tänzchen an der Seitenlinie machen. Ab diesem Moment ist er für mich tot. Ich glaube, dass er auch intern keine echte Option mehr ist. Also man hat ja gemerkt, dass Kloppo schon sehr früh ein Problem mit ihm hatte. Ich glaube, das ist so ein fröhlicher, lockerer Spielertyp, mit dem Klopp, glaube ich, so ein bisschen seine Probleme hat, weil da ab und zu die Disziplin fehlt. Also es gab ein grandioses Video, wo er auf der USA-Reise, letzte Saison war das, glaube ich, ihn bei einem Interview gestört hat. Und das machst du mit Klopp nicht. Also Klopp ist auch ein lockerer Typ und auch ein fröhlicher Typ, wenn's passt. Und er hat, glaube ich, sich der Mamadou sich so viele Dinge erlaubt, dass er im internen Ranking bei Kloppo einfach zu weit unten jetzt mittlerweile steht. Also ich sehe einen Joe Gomez jetzt viel lieber und viel häufiger, als es jetzt nochmal mit Mamadou Sakho zu versuchen.
André, siehst du ihn auch so kritisch, vielleicht ein bisschen diplomatischer ausgedrückt?
Ja, ich find's zwar schade, aber ich kann's halt auch nachvollziehen. Also wir wissen ja natürlich nicht, was da jetzt wirklich hintersteckt, wobei ich glaube, dass Luke da eine interessante Einschätzung hat, die wahrscheinlich eher die Tendenz zur Wahrheit hat, als das, was man sonst so liest. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich sogar verkauft wird, oder nochmal ausgeliehen wird. Er gibt auf jeden Fall gerade sein Bestes, fit zu bleiben. Ich habe aber auch schon Berichte gelesen, dass er auch selber gesagt hat, er will sich da durchkämpfen. Wäre vielleicht auch ein großes Ding von Klopp zu sagen, okay, dann gebe ich dir halt einfach nochmal eine Chance. Immerhin hat er jetzt lang genug zappeln lassen, um halt einfach zu sagen, wer halt einfach der Chef ist. Ich weiß es nicht. Also ich war halt spielerisch nie so wirklich überzeugt von ihm. Also da gefiel mir halt zum Beispiel Lovren besser, aber damit stehe ich halt oft alleine mit dieser Einstellung. So, ich nehme ihn ehrlich ganz gerne. Also wenn er bleibt und wenn er spielen darf und wenn er hilft, okay. Und wenn er geht, dann wünsche ich ihm halt einfach viel Glück. Das ist, was anderes kann man da auch nicht mehr machen.
Also deutlich diplomatischer, und damit machen wir auch einen Haken erstmal hinter diesen Transfergeschichten und wenden uns gleich nochmal der Situation allgemein beim FC Liverpool zu, denn auch da gibt es ja viel, was sich zu berichten lohnt. Boykottaufruf gegen die Sun, es geht um Safe Standing, es geht auch um Tickets. Wie kommt man eigentlich an Tickets? Das sind Fragen, die wir gleich hier beantworten werden beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Gleich geht's bei uns weiter.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Scouserfunk hier auf meinsportradio.de. Alles zum Liverpool FC mit unserem Kollegen André Völkel von den Berlin Reds und auch mit Luke Tarnowski von Das ist Anfield. Die beiden sind bei mir zu Gast hier auf meinsportradio.de und wir hatten uns eben auch um Transferbaustellen beim FC oder beim Liverpool FC gekümmert. Im Deutschen sagen viele FC Liverpool. André korrigiert mich ständig. Das heißt Liverpool FC. Aber das ist genauso wie, es sagt auch keiner, ungestraft Arsenal London. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Deshalb übergebe ich auch das Wort jetzt einfach an André, weil der hat nämlich auch eine News quasi vom Liverpool FC zu vermelden.
Genau, also interessant ist auf jeden Fall für die neue Saison einmal ganz kurz nur erwähnt, es gibt einen neuen Rasen und der ist das erste Mal seit 1999 erweitert worden, kam damals schon unter Rodgers in die Kritik, unter anderem aber auch von Auswärtstrainern. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sieht sehr, sehr schick aus, kann man unter anderem ganz viele Fotos bei Peter Moore auf dem Twitter-Account sehen oder halt eben auf der Seite von vom LFC. Das wäre so die eine wichtige Nachricht. Das wird auch interessant, wenn wir dann gegen Crystal Palace zu Hause spielen, weil da war nämlich der Pitch in der letzten Saison ziemlich mies. Und ja, zweite News ist ganz wichtig auch, um halt eben auf die beiden folgenden Themen einzugehen. Tony Barrett, der bis vor kurzem bei Joe CEO UK war und auch vorher, jetzt habe ich leider den Namen der Zeitung verpasst, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall relativ bekannter Typ, wurde halt eingesetzt als neues Zwischenglied, Bindeglied zwischen dem Club, und den Fans. Und das ist halt eben ganz wichtig, weil es gibt, wer es noch nicht weiß, die sogenannte Spirit of Shankly. Das ist die erste Fangewerkschaft Englands gewesen, relativ groß. Und die haben sich eigentlich zum Ziel unter anderem gesetzt, zu sagen, also ganz wichtig zu sagen, der Club soll wieder in Hand der Fans. So, das ist halt das eine Wichtige. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Ziele, die sie halt eben verfolgen. Und sie haben halt einfach gemerkt, so Mensch, der Club hat irgendwie den Bezug zur Basis verloren. Da muss sich unbedingt was ändern. Die Jungs haben sich halt damals gegründet, 2008 etwa, sind mehrere hundert Liverpool-Supporters aus Liverpool, aber auch mittlerweile eben weltweit organisiert. Und da wird, das wird eine sehr interessante Kommunikation sein zwischen Tony Barrett und den Spirit of Shankly Boys, sage ich mal so. Da geht's halt um das Ticketing und ganz, ganz wichtig auch momentan, ganz heiß diskutiert, Safe Standing, also Rail Seating, Safe Standing, das, was wir eigentlich in Deutschland, ja, das, was für uns in Deutschland ganz normal ist, gibt es halt eben in England nicht mehr.
Also müssen wir vielleicht kurz eingreifen und kurz erklären. Also dieses Rail Seating, das sind diese Sitze, die hochgeklappt werden können und dann feststehen und dann quasi Raum für Stehplätze geben, die aber auch sofort wieder runtergeklappt werden können, wenn es dann eben zum Beispiel bei Europacup-Spielen erforderlich ist, dass eben dann auch Sitzplätze zur Verfügung stehen.
Genau, genau. Und man kann auch, sagte man auch, wohl sitzen, wenn der andere vor einem steht. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
Das kommt darauf an, ob du die Sitze klappst oder abschließt. Ob du die klappbar lässt oder sie einfach abschließt und das dann die Leuten freistellst.
Genau, genau. Und ja, also jeder, der in Deutschland mal in einem Stadion war, der kennt das halt mittlerweile. Das ist halt dann, ich weiß auch, ich glaube, das war ein Holländer, der es erfunden hat, oder ein Deutscher. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, habe ich auch nicht mehr nachgeguckt. Ja, aber da hat man halt eben den Vorteil, im Gegensatz zu den 90ern, das kenne ich auch noch aus meiner Fußballjugend, da hast du halt einfach Stehplätze gehabt und zwischendurch ein paar Stangen. Und wenn du halt die Stange vor dir hattest und ein Tor fiel, dann wurdest du erstmal zerquetscht. So, das war halt, also wurde halt gegen die Stange gedrückt. Das war halt nicht so ganz praktisch. Ja, und das Ganze ist halt eben vor einiger Zeit beim Hillsborough-Desaster extrem tödlich, also es war, sagen wir es einfach so, es ist halt tödlich gewesen für 96 Liverpool-Fans. Und das hat allerdings unter anderem nicht nur etwas mit der Stehplatzsituation an sich zu tun gehabt, sondern eben auch mit der kompletten Überfüllung, der kompletten Desorganisation, Überforderung der Polizei und so weiter und so fort. Mittlerweile kann man da auch öffentlich etwas entspannter, auch im Kontext mit LFC, reden, weil ja mittlerweile auch die Verhandlung abgeschlossen ist und die Leute zumindest zur Rechenschaft, zum Teil zur Rechenschaft gezogen wurden. Aber vor diesem Kontext, dieser ganzen Geschichte, die natürlich auch Liverpool extrem charakterisiert mittlerweile, die Fans charakterisiert, ein ganz, ganz großer Teil der Geschichte des Clubs ist, ist es eine sehr, sehr schwierige Situation gerade. Eine sehr interessante, aber auch eine sehr schwierige, weil da halt auch sehr, sehr viele Diskussionen derzeit stattgefunden haben und stattfinden werden.
Und zumal es ja auch in England seitdem verboten ist.
Dass es eine sehr große Lobby gibt, die diese Safe-Standing-Methode bevorzugt, halt von anderen Clubs, man aber dann doch auf Liverpool immer Rücksicht nehmen will.
Zumal ja auch die FA eigentlich gar nicht erlaubt, diese Methode derzeit einzusetzen.
Genau, genau. Also die Methode, das ist soweit noch nicht kommuniziert. Es gibt aber wohl auch Anträge schon, unter anderem von Aston Villa, und dann gibt es, glaube ich, Shrewsbury aus der 4. oder 5. Liga, die da wohl den Antrag durchbekommen haben. Da ist ja, glaube ich, die FA da nicht mehr zuständig. Man war aber auch letztes Jahr schon bei Celtic, denn die haben das nämlich genau richtig gemacht. Die haben mit einem kleinen Teil angefangen, die haben eine neue Ultraszene aufgebaut. Da ist der Kontakt zwischen Club und Ultraszene sehr, sehr eng. Und da waren alle Clubs da waren auch die ganzen Journalisten da, auch Redman TV waren da, Anfield Rap, die waren alle da, haben sich das alles angeschaut. Gerade vor dem Kontext Liverpooler, da waren mit Sicherheit auch andere da von was weiß ich welchen Clubs, um sich das halt anzuschauen. Und naja, und der Ruf nach Stehplätzen, beziehungsweise nach nicht stehen in Sitzplatzblöcken, ist halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren da, zumindest im Kopf. Wer sich mit Leuten unterhält, die schon mal dort waren, in dem Moment, wo ein Tor fällt, hast du mindestens 3 neue blaue Flecken an jedem Schienbein. Mhm. Wenn du nicht irgendjemanden irgendwie ein blaues Auge verpasst, weil du halt nach vorne fällst, weil du stehst halt eben zwischen den Sitzschalen so. Mhm. Und das ist, jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu, es ist weitaus gefährlicher, wirklich weitaus gefährlicher, als wenn du eine Stange vor dir hast, eine Stange hinter dir hast. Weil sind wir jetzt schon wieder direkt in der Diskussion drin.
Ja, Luke, vielleicht sollten wir Luke auch mal zu Wort kommen lassen. Luke, wie positionierst du dich in dieser Frage?
Ja, ich glaube, das ist auch so der Inbegriff der Kommerzialisierung in England. Das ist etwas, was man auch viel hört von englischen Fans, wenn sie mit uns reden aus Deutschland und sagen, ihr habt so gut, ihr habt Stehblöcke, ihr habt Stimmung in der Bude.
In der Premier League nimmt die Stimmung quasi immer weiter ab, weil man Touris hat, die einfach nur mal vorbeischauen und sich ein Premier League-Spiel angucken, aber auch weil man eben sitzt wie im Theater. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, diese Stimmung. Es kommt einfach mehr Stimmung auf, wenn man steht. Und die Fangesänge klingen halt besser und man sieht es ja auch an den Schildern in den Premier League Stadien irgendwie only seating, man wird quasi gezwungen nach einem Tor, Jubel, sich nach 10 Sekunden sofort wieder hinzusetzen. Also das ist alles so Teil dieser Kommerzialisierung, die sich seit den 90ern entwickelt hat und natürlich mit dem Verbot der Stehplätze in England. Für mich wäre es auch ein wichtiger Faktor, dass man da so ein bisschen entgegenwirkt und vielleicht halt auch so den Bedürfnissen anderer Clubs ein bisschen entgegenkommt. Und dass man dieses Kapitel vielleicht so langsam abschließt, auch wenn es natürlich noch in der Historie begründet ist des Vereins und es wird immer so bleiben. Es wäre schon eine gute Sache, muss man sagen.
Was erwartet ihr jetzt von Tony Barrett auch in der Frage?
Oh, ich bin mir nicht sicher, inwieweit er da selber komplett alleine aktiv ist. Ja,
oder wie also er zumindest mit den Fans kommunizieren sollte, was...
Ja, ich glaube, dass Tony Barrett eher so Richtung Ticketing viel macht und da zumindest dann auch nochmal weitervermittelt, auch bis nach ganz oben bei Liverpool, weil das ist natürlich auch eine Entscheidung, die muss man wirklich, die muss man auch intern auch vor den Überlebenden oder den Menschen, die halt einfach Familie in Hillsborough verloren haben. Man muss es irgendwo rechtfertigen, diskutieren und irgendwo auch das jedem versuchen, recht zu machen. Und da hat aber Spirit of Shankly vor kurzem eigentlich genau das Richtige gemacht. Die haben nämlich erstmal ein geschlossenes Treffen gehabt mit allen Angehörigen und allen Menschen, die davon betroffen waren, von Hillsborough. Und da gab es halt hitzige Diskussionen. Da gab es dann wirklich so Aussagen wie könnt ihr es überhaupt wagen, dieses Thema in Liverpool anzusprechen? Und da waren sehr, sehr viele Emotionen dabei. Schreiereien und so weiter und so fort. Und die Jungs sind halt einfach ruhig geblieben und haben eben gesagt, so, okay, wir machen jetzt mal einen Ärger Platz und diskutieren jetzt einfach mal zwar emotional, aber dann auch wieder zurück ins Sachliche und erklären überhaupt erstmal, worum es geht. Und dann hat man sich das ganze Thema angeschaut. Dann haben sie Race Seating erstmal überhaupt erklärt. Und danach gab es halt ein öffentliches Treffen und dieses Video kann man sich auch auf der Seite von Spirit of Shankly runterladen. Das kann ich wirklich jedem, der in irgendeiner Weise nur einen klitzekleinen Bezug hat zum englischen Fußball, runterladen oder einfach nur anschauen, gerne 2-3 Mal anschauen und sich anschauen, wie dort da über dieses Thema geredet wird. Etwas, was für uns vollkommen selbstverständlich geworden ist, wie sich da jetzt im Prinzip so eine richtige Revolution eventuell sogar bildet. Und es gab dort auch diese Umfrage, wo halt 18.000 Liverpooler mitgemacht haben und 88% haben sich eben dafür ausgesprochen. So, und selbst mittlerweile Leute, die halt eben vom Hillsborough-Desaster Überlebende oder die davon betroffen waren, da gab es halt eben die sagen, ich will es auf gar keinen Fall, nie wieder Stehplätze und so weiter. Dann gibt es aber auch wieder einige, die sagen so, okay, vielleicht... Und da muss man jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich weiß es auch von Leuten, die aus Liverpool sind. Die haben mir das auch so gesagt. Und das war mein allererster Gedanke. Wahrscheinlich wäre ein Großteil von dem, was an dem Tag passiert ist, eventuell sogar nicht passiert, wenn es dieses System schon gegeben hätte. So, und das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Punkt. Und damit kann man sich auch ganz schön in die Scheiße reiten, wenn man das halt vor dem falschen Menschen sagt oder in dem falschen Kontext sagt. Aber es ist... Es ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema und mittlerweile wissen wir ja auch, dass es halt eher nicht das Problem des Stehplatzes war, sondern der kompletten Desorganisation und der Menschenmengen, die da einfach reingelassen wurden und der Verlust der Kontrolle von der Polizei. Und da hat sich, glaube ich, heutzutage sehr, sehr viel verbessert, nicht nur in England. Und das wird sehr, sehr interessant, weil glaube ich jetzt die Diskussion beziehungsweise die Kommunikation überhaupt mit dem Club und mit anderen Clubs und der FA erstmal richtig anfangen kann. So.
Und auch ein kleines Detail vom Hertha-Spiel, um zu zeigen, wie präsent dieses ganze Thema halt eben ist, Hillsborough und auch diese Nachbereitung von der Sun mit ihrer legendären Schlagzeile Die Wahrheit, wo sie nur Lügen verbreitet haben. Es gab sogar im Liverpool-Fanblock im Olympiastadion ein Banner mit Calvin McKenzie, you fucking scum. Also es war der damals verantwortliche Redakteur. Das wird auch
27, 28 Jahre später immer noch rumgetragen. Das ist Teil der Identität und man kämpft da immer noch dagegen, dass solche Dinge passiert sind und dass sie nicht nochmal passieren.
Nun hat sich die Sun dafür ja vor einigen Jahren schon entschuldigt und öffentlich eben auch zugegeben, dass man da wirklich Scheiße gebaut hat. Aber das hat trotzdem auch nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen, denn auch jetzt gibt es noch, André, Boykottaufrufe gegen die Sun, die auch vor diesem Hintergrund noch zu sehen sind.
Ja, also abgesehen davon, dass sie sich ja irgendwie, wer weiß wie viele Jahre später erst dafür so halbherzig entschuldigt haben, also sorry, die haben es halt einfach verkackt, total, und es ist ein absolutes Rotzblatt, das müssen wir einfach jetzt mal so offen hier sagen, es ist halt ein Liverpool-Podcast und wenn ich könnte, würde ich halt jeden Tag dahin fahren und jede Zeitung rausnehmen und die da irgendwo verbrennen vor dem Büro von den Leuten, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Und der Boykott ist, kommt halt eben auch von Spirit of Shankly, die halt eben gesagt haben, ja, Leute, sie haben halt im Prinzip, es gibt noch eine Gruppierung, die FSF, das ist eben die Football Supporters Federation, das ist so eine, sind Fans aus 70 Vereinen und haben halt eben gesagt, so Leute, wir sind jetzt gerade so weit, die sind halt alle für schuldig befunden worden, Sun hat gelogen und so weiter und so fort. Macht mit bei diesem Boykott. Und normalerweise ist es so, dass sich die 70 Leute, die aus der FSF sind, zusammensetzen und darüber diskutieren. Gab es aber in dem Fall gar nicht. Die haben gesagt, klar, natürlich. Ja. Und das hat unter anderem auch den Hintergrund, es gab vor einiger Zeit, ich weiß nicht, Amoklauf oder Terroranschlag in England. Und da hat die Sun den Täter mit einem Arsenal-Shirt gezeigt und direkt eine Verbindung dazu geschoben. Und da denke ich mir nur so, was ist los in diesen Köpfen so? Weißt du, selbst wenn du da Praktikant bist in diesem Scheißladen, was muss dir da durch den Kopf gehen? Was ist da kaputt bei den Leuten? So, und da haben auch dann andere Fans endlich gemerkt, und Everton hat ja schon vorher auch alles unterstützt und haben auch gesagt, Sun kommt hier nie wieder rein. Ich fass es nicht. So, und da merkst du einfach auch, es kann da jeden treffen. So, ich bin froh, dass, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die Bild-Zeitung und so weiter ist in Deutschland auch nicht ganz ganz sauber, ja, die haben mit Sicherheit auch zu viel gekokst, aber die sind glaube ich, die würden sich nicht mal, also die würden sich vielleicht nur ansatzweise was trauen, also da wird doch direkt das Gebäude hier in Berlin brennen, wenn die so einen Scheiß bringen würden.
Das ist natürlich auch keine Lösung, muss ich jetzt auch mal ganz kurz sagen. Also ja. Brennen und irgendwelche Gebäude anzünden, muss ich jetzt mal hier ganz kernmäßig eingreifen und sagen, Leute, nein. So nicht natürlich, ne?
Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt einfach nur der Ärger und so, den man rauslässt. Das soll auf jeden Fall gar kein Aufruf dazu sein. So, ja. Wobei die Zeitung kann man gerne vom Kiosk wegnehmen.
Das, ne? also
die, wegnehmen, die wird ja da auch nicht verkauft.
Man kann auf jeden Fall dagegen sein. Das ist auf jeden Fall ja durch die Meinungsfreiheit auch absolut gedeckt. Luke, deine Meinung zu der ganzen Geschichte?
Was ich noch so als Aspekt noch mit reinbringen wollen würde, dass es kein reines Liverpool FC-Thema ist, sondern dadurch, dass ja Hillsborough wirklich etwas war, was sehr, sehr viele tausende Familien in Liverpool berührt hat und halt auch sie dann halt auch Opfer davon waren. Denn es ist relativ üblich in Liverpool, dass du in einer Familie Everton- und Liverpool-Fans hast, ist das halt eine sehr, sehr solidarische Aktion der ganzen Merseyside. Das heißt, das ist jetzt keine Club-Angelegenheit, sondern es ist wirklich ein Angriff auf die Menschen in Merseyside gewesen. Und dieser fehlende Respekt ist eigentlich bis heute spürbar. Also auch als es dann eben Justice gegeben hat und dann die Tränen geflossen sind, weil es dann nach so vielen Jahren Kampf ein quasi so ein bisschen Gerechtigkeit gab und die Polizei dann doch als die Hauptschuldigen feststanden, haben alle Zeitungen auf der Titelseite darüber berichtet, nur die Sun nicht. Also das ist schon auf jeden Fall bis heute noch eine Linie, die sie fahren und auch eine meiner Meinung nach verabscheuungswürdige Linie. Deswegen, das kann man, glaube ich, auch, also da würde ich André nicht zustimmen, das kann man nicht vergleichen mit Deutschland, das kann man auch nicht mit der Bild-Zeitung vergleichen, weil der Tabloid-Markt in England einfach nochmal viel, viel härter ist und viel, viel menschenverachtender, würde ich schon fast sagen. Deswegen, das kriegen wir gar nicht so mit, weil das, glaube ich, noch eine ganz andere Zeitungskultur dort ist.
Eine ganz andere Qualität im Negativen dann sicherlich noch dahinter steckt. Wir sprechen gleich noch weiter hier über den FC Liverpool, wollen auch noch klären, wie man überhaupt an Tickets kommt. Das ist ja auch noch eine Frage, die offen ist und die André schon in der letzten Ausgabe unter die Nägel gebrannt hatte. Da haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft. Heute kriegen wir es auf jeden Fall rein und die Voraussagungen, zumindest für den Saisonstart meiner beiden Gäste, Luke Tarnowski und André Völkel, die fragen wir auch gleich noch ab hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Skauserfunk hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Luke Tarnowski von Das ist Anfield und André Völkel von den Berlin Reds. Unser Trio, You Never Talk Alone. So musste man eigentlich das Motto eines Podcasts zum Liverpool FC eigentlich nennen. Und wir hatten eben ja schon hitzig diskutiert über die Situation bei Liverpool derzeit, der Boykottaufruf gegen die Sun, das Thema Safe Standing, also sehr emotionale Themen auch bei uns. Jetzt geht's um die Frage, die Saison geht ja bald los, wie komme ich eigentlich an Tickets? Und unser Kollege André Völkel, der weiß da so ein bisschen Bescheid, auch aus eigener Erfahrung. André, wie kriegt man Tickets? Da gibt es auch Bevorzugung natürlich von Mitgliedern.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich. Also da erstmal ein ganz, ganz großer Dank nochmal an Steffi Schulze aus Berlin und Adrian Wagner aus Halle. Die haben mir nämlich auch ihre zwei Stories geschickt, die wir dann auch mal auf der Berlin Red Seite dann mal veröffentlichen. Und ja, also man kann aus meiner Sicht sagen, es gibt etwa 3 bis 3,5 Wege, an Tickets zu bekommen. Und zunächst erstmal muss man sich halt eben fragen, in welcher Situation man bei der ganzen Sache ist. Fangen wir mal mit dem Standardweg an, wenn man nicht in einem Fanclub ist und vielleicht sogar Groundhopper oder sowas. Es gibt halt Plattformen im Internet, sowas wie Viagogo, die aus meiner Sicht persönlich nicht zu empfehlen sind und die auch die komplette Situation, die wir auch schon mal jetzt mit dem Ticketing und mit der Stimmung in Anfield halt besprochen hatten, im Prinzip auch so ein bisschen dazu beitragen, dass da halt so viele Touristen hinkommen, die vielleicht auch einfach nur mal ein Fußballspiel sehen wollen. Dafür gibt es halt genügend Amateurplätze oder genügend andere Vereine, die nicht so viele Fans haben. Auf diesen Plattformen gibt es aber halt eben Tickets, die teilweise auch sehr, sehr überteuert angeboten werden. Na, also da kann man dann so von 200 bis 500 Euro ausgeben für ein bisschen normalere Tickets. Da muss man aber auch sehr, sehr aufpassen. Sollte sich jemand wirklich dazu entscheiden, sich dort ein Ticket zu holen, es gibt da sehr, sehr viele Trickbetrüger. Und dann hast du auch nochmal die Problematik, man muss definitiv irgendwie auch Englisch können. Ja. Was man immer, auch im Vorfeld, wenn es überhaupt um Tickets geht, man muss sich immer bewusst sein, die Spiele sind meistens nur 4 bis 6 Wochen im Vorfeld fix. So, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Champions League kommen, wenn wir in den Pokalen weiterkommen, dann kann sich das teilweise relativ schnell ändern. Und dann stehst du halt eben da, wenn du den Flug gebucht hast, ein Hotel gebucht hast und das Spiel wird sogar noch nicht mal am Wochenende verschoben. Ja, also wenn man Glück hat und schlau ist, dann wird man sich halt Freitag in den Flieger setzen und Sonntag oder Montag halt eben zurückfliegen, dann kann man noch ein bisschen was von der Stadt sehen. Und dann ist halt eben das Problem, ja, das Spiel wird komplett verschoben, stehst du halt dann da. Gibt's genügend Stories, die ich dazu auch schon gehört habe. Also das ist so, da will ich auch nicht zu sehr auf die Plattform eingehen. Es gibt allerdings, und das ist dann halt eben auch die Story von Steffi, wie sie das erste Mal in Anfield war, gibt es zum Beispiel die RES Touristik oder Fußballreisen.at, die Seiten zum Beispiel. Das sind so Seiten, die ich so ein bisschen davon trenne, weil sie halt im Prinzip komplett Pakete anbieten. Da bucht man halt eben Ticket zu einem Spiel und kriegt direkt ein Hotel dazu. Ist ganz praktisch, braucht man halt eben nur einmal suchen, muss sich dann eigentlich nur noch mit einem dem richtigen Flieger setzen. Wenn man zum Beispiel Glück hat, dann fliegt man auch direkt nach Liverpool zum John Lennon Airport. Wenn man Pech hat, muss man über Manchester fliegen. ja, aber dann sieht man halt gleich mal 2 Städte, beziehungsweise weiß, warum Liverpool so schön ist. Genau, und dann wird meistens eben das Ticket auch im Hotel hinterlegt. So war es zumindest im Fall von Steffi. Naja, und da gibt's halt eben dann auch verschiedene Tickets. Entweder Gegengrade oder halt eben, was auch sehr, sehr viel momentan ist, Mainstand. Und dann gibt's halt auch verschiedene Einstufungen. Man kann halt ein Hospitality-Ticket nehmen. mitnehmen, da komme ich dann gleich nochmal zu, oder halt eben ganz einfaches Ticket. Man sollte da unbedingt darauf achten, dass wenn man aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommt, dass auch diese Unternehmen daherkommen, dass sie also ihren Sitz auch dort haben. So, alles andere, da bin ich immer noch so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Genau. Und es sind dann meistens auch eben ganz normale Hotels und dann kann man meistens auch eben durch die Stadt laufen. Aber kommen wir dann eben gleich dazu. Der zweite richtige Weg wäre halt eben das Hospitality-Ticket. Das kann man sich auf der Seite von Liverpool selber buchen. So, Hospitality-Tickets sind halt offizielle Tickets, die man über die Homepage von Liverpool verkauft. Das ist so die Story, die Adrian halt eben gewählt hat. Das ist die zweite. Also er hat halt auch damals erst über, ich glaube, Viagogo war das oder so, ein Ticket geholt. Und sich dann halt eben mal gesagt, okay, Hospitality-Ticket. Und ja, und da gibt's halt eben mehrere Phasen im Jahr, bei denen man das bestellen kann. Also eigentlich fast immer, aber es gibt halt öfter so Phasen, wo du halt einfach mehrere Top-Spieler hast, da kriegst du sowas halt eben nicht. Und das wird halt immer nur nach Verfügbarkeit freigeschaltet. Und da sind dann eben Heimspieltickets, ganz wichtig zu wissen. Auswärtstickets brauchen die meisten, die überhaupt keine Erfahrung mit sowas haben, erst gar nicht probieren, bin ich ganz ehrlich. Und da hat man dann meistens im Essen vorm Spiel oder nach dem Spiel im Stadion und so weiter oder im Restaurant der Stadt halt so ein bisschen schickimicki, wie auch Adrian schreibt, so finde ich immer ganz nett. Kriegt ein Matchday-Programm dazu und so weiter. Genau, und da geht man auch eher so in die Richtung 150, 200, 300 Euro, vielleicht je nachdem, welche Kategorie man da wählt, ganz auch weitaus teurer werden. Aber da kommt man zumindest einfacher an Tickets. Das ist natürlich die Problematik, die man hat, wenn man selber kein Mitglied bei Liverpool ist. So. Der für mich einfachste Weg momentan für jeden, auch etwas jüngeren, ist eigentlich der Weg, den ich auch jedem immer empfehle. Also wir kriegen auch sehr, sehr viele Anfragen über unseren Verein und auch andere Vereine, sich in einem richtigen Official Liverpool Supporters Club, also OLSC, anzumelden. Oder in einem Verein anzumelden, die in irgendeiner Weise, wie bei uns jetzt momentan noch, Ticketkontingente sowieso halt eben bekommen über andere. Und da ist es dann, da läuft es dann je nach Verein ein bisschen anders ab. Es gibt aber in Deutschland halt eben zum Beispiel die German Reds, dann gibt es die Liverpool Fans in Kempten, dann gibt es deutschsprachig halt eben auch die Redfellas, auch wenn die halt eben in Österreich sitzen, und in der Schweiz gibt es auch noch jemanden, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, da habe ich auch keine Informationen zu. Bei all diesen Vereinen läuft es ein bisschen anders ab. Was ich halt weiß, ist, bei den German Reds hast du halt auch aufgrund der Größe und aufgrund der Erfahrung, die da stecken und so weiter, hat man halt eben Wartezeiten. Bei den Redfellas ist es aber zum Beispiel so, dass es ein etwas anderes System gibt, die so dass halt jeder irgendwo auch an Tickets kommt. So, in Kempten weiß ich das leider noch nicht, das würde ich gerne nochmal nachfragen. Lieben Gruß übrigens mal nach da unten. Und dann läuft es halt eben so ab, dass man sich ein Membership holt über die aktuelle Seite von Liverpool. Und man hat auch direkt Kontakt zu Liverpool-Fans. Meistens halt eben dann, ja, deutsche Liverpool-Fans, die vielleicht sogar in deiner Stadt sind. Man tritt dem Verein bei, man kriegt die ganzen Infos mit und kriegt dann auch direkt die Hilfe von den Leuten. Wie komme ich denn da irgendwo hin und so weiter? Was sind denn eigentlich die coolen Pubs? Und ja, ich kann vielleicht nicht so gut Englisch, ich möchte mir das trotzdem ansehen. Also ein bisschen so quasi an die Hand nehmen, so mal ein bisschen erklären. Und das Beste ist sowieso, wenn man mit jemandem da ist, der einem erzählt, Mensch, hier und da war das und das und hier Shankly Gates und sowas alles. Das ist also aus meiner Sicht auch der schönste Weg, weil man dort unter anderem halt auch die komplette Gemeinschaft in Deutschland unterstützt. So, und da gibt man so ein bisschen auch die Verantwortung der Tickets an dem Verein ab. Das macht's einfacher für einen selber, aber man hat halt nicht die Garantie, dass man die Tickets bekommt. Das ist so meine große Empfehlung an jeden, der halt so irgendwie vielleicht gar keinen Liverpool-Fan kennt, der auch überhaupt so in dieses Thema einsteigen will. Die letzte Möglichkeit ist halt, komplett unabhängig von dem Verein, eben sich auch das Light Membership holen. Und ja, dann geht's halt los. Dann gibt's den Sale meistens Mitte Juli. Auch meistens fängt er dann Montag schon an, dann kommen halt erstmal Disabled Persons ran, also Rollstuhlfahrer und so weiter, dann kommen halt eben die Leute dran, die ein paar mehr Heimspiele schon in der letzten Saison besucht haben. Ja, und dann muss man halt erstmal warten. Und dann muss man warten und dann muss man warten. Und dann muss man meistens 1,5 bis 3 Stunden in der Warteschleife da stehen. Und ja, und wenn man Glück hat und alles für sich klar hat, erst dann kann man sich irgendwo ein Ticket für irgendein Spiel aussuchen, wenn man dann noch Glück hat und es nicht in dieser Zeit ausverkauft ist, weil der Andrang ist extrem groß. Und ja, und dann geht es halt eben daran, Flug buchen, dann nochmal Hotel buchen und dann kann man erst nach Enfield.
Und Luke hat Glück, der muss nämlich jetzt nicht mehr warten, der hat jetzt lange in der Warteschlange gesessen, Luke. Aber das sind natürlich Informationen, die für jeden, der eben noch nie ein Ticket gekriegt hat oder geholt hat, wichtig sind, um eben auch mal dieses Phänomen Enfield direkt vor Ort zu genießen. Luke, für welches Spiel zum Auftakt der neuen Saison würdest du dich denn um Tickets bewerben?
Ja, ich hätte nichts einzuwenden gegen das Heimspiel gegen Arsenal am 27. August. Das wäre so etwas, was ich mir angucken würde. War auch mein zweites Anfield-Match überhaupt, damals 2007 gegen Arsenal war mein erstes Spiel in Anfield. Und das war natürlich legendär, also so ein Topspiel live zu erleben, damals noch mit Jens Lehmann, das war ein richtiges Erlebnis. Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr straffes Programm. Ich schaue auch schon so langsam, welche Spiele ich da ins Auge fassen könnte, um vielleicht noch einen kleinen Abstecher zu machen nach Anfield. Ist natürlich immer toll, aber es ist sauteuer. Also so wie André sagt, entweder man wartet ewig oder man muss viel zahlen. Ich persönlich hatte immer wieder diese Pauschalreisen, nenne ich es mal, von Thomas Cook. Und die sind im Laufe der Jahre halt immer teurer geworden. Also machen wir uns nichts vor, wenn man jetzt nicht gerade Millionär ist, kann man eigentlich nicht jedes Wochenende rüber jetten nach England, um sich Liverpool anzugucken. Aber trotzdem gibt es ja viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei den Berlin Reds in Berlin, in den Kneipen gemeinsam zu gucken. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, weil man so diese Stimmung, auch diese Pub-Stimmung aus England so ein bisschen nachempfinden kann. Sobald man 10, 20, 30 Leute hat, mit denen man Tore bejubeln kann, ist alles wunderbar. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr straffes Programm, weil wenn ich jetzt auf den Plan gucke, 5 Spiele noch im August und dann im September gleich Manchester City auswärts. Ich mache mir ein bisschen Sorgen mit dem aktuellen Kader.
Also wird ein Fehlstart aus deiner Sicht, André, glaubst du auch dran?
Nee. Es wird auf jeden Fall straff für uns auch als Fans, aber ich mache mir da jetzt so ein bisschen weniger Sorgen. Ich lasse mich, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich will einfach eine gute Leistung sehen und ich glaube auch, dass wir Hoffenheim zumindest in zu Hause überrennen können, spätestens. Wobei natürlich dieses Los halt total ungünstig ist. Hätte uns aber auch noch schlimmer treffen können mit Nizza oder Neapel. Ich muss zugeben, ich habe immer vorher gesagt, so ja, klar, dieser und dieser Platz und alles und so. Und ich bin auch jetzt mittlerweile, ich merke das die letzten Jahre immer wieder bei Kicktipp relativ weit im unteren Mittelfeld. Also ich weiß auch nicht. Und das liegt nicht daran, weil ich immer 5-2 tippe. Also das nicht. Ich lasse es erstmal, glaube ich, auf mich zukommen, weil das, dann ist es auch ein bisschen weniger Stress, muss ich mal zugeben.
Alles in Ruhe erstmal abwarten. Kicktipp, übrigens guter Hinweis, auch bei meinsportradio.de gibt es ein Kicktipp-Spiel in dieser Saison wieder. Ihr könnt ein Jahresabo von 11 Freunde oder von No Sports gewinnen und an jedem Spieltag 2 Hefte plus eine besondere Überraschung, wenn ihr Spieltagssieger seid bei meinsportradio.de. Kicktipp-Gewinnspiel, einfach mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen und euch dann dort registrieren. Also, wir lassen uns einfach auch überraschen, wie es denn abgeht dann zum Start der Premier League Saison ab dem Wochenende. Da geht's ja dann los auswärts für den FC Liverpool in Watford und danach Crystal Palace zu Hause, Arsenal zu Hause und Manchester City auswärts. Also wirklich, wie Luke schon gesagt hat, strammes Programm. Und wie es dann läuft zum Start, das werden wir dann auch hier wieder besprechen beim Skauserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds und auch gerne wieder mit Luke Tarnowski von Das ist Enfield. Danke euch beiden für heute.
Danke dir.
Danke dir, Malte. Tschüss.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.